Du sollst deine Feinde lieben. Das ist dein Befehl. Du sollst deine Feinde nicht lieben. Das sagt der gesunde Menschenverstand. Was sollen wir glauben? Wem sollen wir vertrauen? Liebe Hörerin, lieber Hörer, das Gebot, die Feinde zu lieben, kommt einem angesichts des angespannten Klimas in der Öffentlichkeit eigentümlich naiv und unrealistisch vor. Über Monate haben Befürworter und Gegner der Initiative zur Masseneinwanderung einander bekämpft. Eine hauchdünne Mehrheit der Stimmberechtigten hat schließlich entschieden. Für die Gegner der Initiative ist diese Niederlage eine Katastrophe. Mit der Einschränkung der Personenfreizügigkeit sehen sie ein wesentliches Grundrecht bedroht. Für die Gewinner der Abstimmung bringt der knappe Sieg das Unbehagen über das Ausmaß der Einwanderung deutlich zum Ausdruck. Den Volkswillen gilt es nun, geschlossen gegenüber den EU-Politikern zu vertreten. Wer dies nicht tue, schwäche die Interessen der Schweiz, verrate das eigene gegenüber dem Fremden. Wer die Politikerinnen und Politiker in den Medien reden hört, kann den Eindruck gewinnen, die reden nicht miteinander, sie reden aneinander vorbei. Das Gespräch verkommt damit zu einem Kampf um den Zugewinn von Meinungsmacht. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Am schlechten Ausgang werden eh die Gegner schuld sein. Die erpresserischen Bürokraten in Brüssel oder die Rosinenpicker in der Schweiz, die diplomatischen Weicheier und kompromisslerischen Heimatverräter oder die demagogischen Rechtspopulisten. Liebe Hörerin, lieber Hörer, unterbrechen wir das Hin und Her im aktuellen Schlagabtausch. Hören wir genauer hin auf jene Stelle der Bergpredigt im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo Jesus von der Feindesliebe spricht. Ich habe gehört, dass gesagt ward, Aug um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, überhaupt nicht reagieren auf den Bösen, sondern wer dich schlägt auf deine rechte Wange, wende ihm auch die andere zu. Und wer dich gerichtlich belangen und deinen Leibrock nehmen will, lass ihm auch das Obergewand. Und wer dich nötigt zu einer Meile, geh mit ihm zwei. Ihr habt gehört, dass gesagt wird, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr werdet Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn seine Sonne lässt er aufgehen über Böse und Gute und regnen lässt er über Rechten und Unrechten. Denn wenn ihr nur liebt, die euch lieben, welch ein Verdienst habt ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder willkommen heißt, was Außergewöhnliches tut ihr da? Tun nicht auch die aus den Völkern dasselbe? Seid ihr also ganz, wie euer Vater, der Himmlische, ganz ist. Soweit Jesu Worte aus der Bergpredigt in einer Übersetzung von Eugen Drewermann. An seine Auslegung der Bergpredigt werde ich mich im Folgenden auch anlehnen. Die Worte der Bergpredigt sind klar. Jesus fordert uns auf Gewalt, nicht einfach mit Gegengewalt zu antworten. Er setzt auf Gewaltlosigkeit, ja Wehrlosigkeit. Für Jesus ist diese Haltung allerdings nicht ein Zeichen der Feigheit oder der Schwäche. Jesus setzt vielmehr die Einsicht voraus, den Konflikt von Gewalt und Gegengewalt kann ich als Sieger zwar gewinnen, den Konflikt selber aber löse ich damit nicht. Wer also einen Konflikt überwinden will, der darf in einem Konflikt nicht siegen wollen. Denn in den Augen der Besiegten erscheint der Sieger nur als die Steigerung und die Zusammenfassung der bestehenden Ungerechtigkeit. Deshalb versucht Jesus, einen anderen Standpunkt außerhalb des Konflikts zu gewinnen. Doch wie kommt man zu diesem Standpunkt außerhalb des Konflikts? Jesus schlägt vor, den Konflikt mit den Augen Gottes zu sehen. Doch was ist damit gemeint? Diese Aussage kann missverstanden werden. Ist sie nicht eine Anmaßung, den eigenen Standpunkt religiös zu verbrämen, die Religion zu instrumentalisieren, um sich selber unangreifbar zu machen? Jesus geht es nicht darum, moralische Normen und politische Positionen religiös zu begründen. Er schildert vielmehr strittige Situationen, die nach Lösungen verlangen. Die Lösungen, die Jesus anpeilt, sind Zumutungen mit überraschenden Pointen. Sie bieten keine fertigen Lösungen, sondern regen zum Weiterdenken an. Wenn dich also einer auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Wenn dich einer auf dein Untergewand verklagt, dann gib ihm auch das Obergewand. Und wenn ein römischer Besatzungssoldat dich zwingt, ihn über eine Meile zu begleiten, dann geh mit ihm zwei. Lassen wir uns auf Jesu letzte Zumutung etwas genauer ein. Die Römer zogen zur Zeit Jesu den Hass der orthodox und nationalgesinnten Juden auf sich. Warum hatten die Römer die stärkeren Armeen? Warum die ausgebautere Logistik und die wirksamste Verwaltung? Warum prahlten sie mit ihren klügeren und stärkeren Göttern? Warum also durften die Soldaten dieser Volksfeinde und Gotteslästerer einen Juden zwingen, womöglich mit vorgehaltener Lanze, sie ein Stück auf dem Weg zu begleiten, ihnen als Ortsunkundige die Richtung zu weisen oder gar das Gepäck zu tragen? Ist das nicht eine Zumutung? Sollte der gedemütigte Untertan diesen Besatzer nicht wenigstens das begangene Unrecht fühlen lassen? Doch Jesus entspricht dieser Erwartung des verletzten Ehrgefühls nicht. Er möchte, dass ich verstehe, ja, der andere nötigt mich. Dazu hat er zwar kein Recht, aber würde er mich nötigen, wenn er glauben könnte, dass ich ihm freiwillig helfen würde? Nein, denn die Sprache der Nötigung ist nötig allein im Feld der Gewalt. Ich werde so lange mit der Gewalt konfrontiert sein, als der andere mir nicht zutraut, ich würde meinen Dienst freiwillig tun. Ich halte es zwar für ein Unrecht, dass man mich zu etwas zwingt, das ich nicht möchte, doch das tiefere Unrecht besteht darin, dass man etwas Gutes bei mir gar nicht mehr für möglich hält, ohne Gewalt anzuwenden. Dieses Unrecht kann ich widerlegen, indem ich getrost verdoppele, wozu der andere mich nötigen will. So gibt es plötzlich keine Römer und keine Juden mehr, es gibt nur noch mich und den anderen. Zwei Menschen, die miteinander unterwegs sind. Wenn ich freiwillig gebe, was der andere braucht, werde ich dadurch weder ausgenützt noch gedemütigt. Auch die umgekehrte Seite ist zu bedenken. Der römische Soldat überspielt seine Scham, indem er mit der Lanze oder mit dem Gesetz den Untertan zwingt, ihm das zu geben, was er braucht. Mit der angedrohten Gewalt kann der fremde Soldat vermeiden, sich selber einzugestehen, dass er auf die Hilfe des Ortskundigen angewiesen ist. Mit seinen Mini-Gleichnissen scheint Jesus sagen zu wollen, wenn jemand dich nötigt, so höre nicht nur auf die Sprache der Nötigung, achte darunter auch auf die Not des anderen. Wenn er dich schlagen will, sieh als erstes, wie seine Hand zittert, ehe sie sich zur Faust ballt. Denn alle Gewalt ist nichts als hilflose Not. Du kannst dich entscheiden, auf was du sehen willst. Um das herauszufinden, muss ich mit dem anderen doppelt so viele Meilen gehen, als er von mir verlangt. Aus diesem Vorschuss an Vertrauen kann bei aller Fremdheit Verständnis wachsen. Ich lerne unterscheiden zwischen dem Anspruch, den einer äußert, und dem Wunsch, der ihn wirklich umtreibt. Die schönste Erfüllung eines Anspruchs besteht zuweilen darin, dem anderen zur Klarheit über sich selbst zu helfen. Das allerdings braucht nicht Belehrung, sondern Begleitung. Liebe Hörende, wie komme ich in diese innere Freiheit? Wie kann ich mit Güte die Spirale von Gewalt und Gegengewalt unterbrechen? Ich verstehe Jesus so. Wenn ich mich selbst mit den Augen Gottes in Güte sehen kann, dann sollte es mir leichter fallen, auch den anderen, den Gegner, in Güte zu sehen. Du sollst deinen Feind lieben, das ist kein Befehl. Es ist eine Empfehlung, mit dem Vertrauen schon mal anzufangen, selbst ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes zu sein und in dieses Selbstvertrauen den anderen mit hineinzunehmen, geschwisterlich, auch und gerade in Konflikten.